diese Eigenschaften zu terminieren, so nahe wie sie liegen, ne, sind nicht immer wünschenswert. Ne? Stellen Sie sich vor, Ihr Antiblockiersystem terminiert irgendwann, dann ist es Unglück, wenn das gerade im falschen Zeitpunkt passiert. Also es gibt durchaus Systeme, die sollen eigentlich immer laufen. Ne? Eine Ampelanlage, eine Ampelsteuerung, die läuft eigentlich immer. Ja, die soll immer laufen. Und wenn, dann schaltet sie mal einer ab zur Wartung, aber freiwillig darf die nicht terminieren. Das heißt, wir haben also durchaus manchmal Algorithmen, die nicht terminieren. Und insofern können wir von dieser, deswegen habe ich da oben hingeschrieben, Sollbedingung, von dieser Bedingung eigentlich nicht so scharf fordern, dass jeder Algorithmus sie erfüllt. Und in letzter Zeit sind eben, also früher war eigentlich diese Bedingung viel häufiger erfüllt, weil man schrieb ein Programm, ne, das ließ man laufen, eventuell mit Lochkartenstapeln als Eingabe, die man dann gab, und dann kriegte man Berge von Lochkartenstapeln oder dickes Papier zurück und dann war das Programm zu Ende, Feierabend, eine Lohnabrechnung. Und mittlerweile gibt es eben eine ganze Reihe von Systemen, die andere Funktionen haben und die insbesondere eben nicht mehr terminieren sollen. Und das hat in der Vergangenheit zu einer Klassifikation von Informatiksystemen geführt, auf die ich kurz eingehen will, nämlich solcher, die alle nicht terminieren. Zunächst, was ein Informatiksystem ist, wollte ich noch kurz festhalten, das ist eigentlich der Begriff. Ne? Wir sprechen in der Informatik relativ selten von Computern, ne, sondern eher von Informatiksystemen und meinen damit so eine spezifische Zusammenstellung von Hardware, Software, Netz zur Lösung eines Anwendungsproblems. Ja? Der Computer selber ist mehr oder weniger nur das technische Gerät, aber nur in Zusammenarbeit mit Software und Netzanbindung und wer weiß, was es sonst noch gibt, können wir von einem Informatiksystem sprechen. Und in diesem Sinne ist dann die Informatik eben die Wissenschaft vom Entwurf und Gestaltung von Informatiksystemen. Das ist eigentlich so die aktuelle Begrifflichkeit. So, und wie gesagt, die klassische Funktionalität ist gar nicht mehr so häufig erfüllt, ne, bei Systemen, die sie so um sich herum haben. Ne, ihr Palm oder ihr iPod oder was immer sie so mit sich rumtragen, ihr Handy, ne, soll eigentlich nicht terminieren irgendwie, sondern es bleibt eigentlich ständig in Betrieb, es sei denn, sie schalten es wirklich aktiv ab. Und diese Eigenschaft, die hat eben dazu geführt, dass wir Systeme, Informatiksysteme in zwei große Kategorien einteilen, nämlich die klassischen, von denen ich jetzt gesprochen habe, mit Funktionalität, ne, Eingaben, Berechnen, Ausgabe, fertig. Und die Systeme, die wir in unserer Umgebung üblicherweise finden, die bezeichnen wir als reaktive Systeme. Die lauern da so mehr oder weniger für eine beliebige Zeit, dann kommt mal ein Datum, ne, und dann tun sie was. Ne? Also in moderneren Autos, ne, da haben sie so 70 Computer drin und die lauern im Wesentlichen alle nur. Ne? Manche von denen sind aktiv, aber die meisten sitzen nur rum und warten darauf, dass irgendeine Eingabe kommt, sie einen Schalter umlegen, dass die Bremse betätigen oder irgendwas tun. Ja, die reagieren also auf Ereignisse aus der Umwelt und berechnen nicht einfach nur für eine Eingabe, die irgendwie zu einem definierten Zeitpunkt vorliegt, dann eine Lösung, sondern sie reagieren. Und sie können auch gar nicht mehr so richtig sagen, das ist jetzt meine Eingabe, ne? Weil kurz drauf kann schon wieder ein neues Stück Eingabe kommen. Also solange wie das Programm läuft, ne, solange haben sie da irgendwie Eingaben und vielleicht auch gar nichts. Ne? Wenn sie nicht gebremst haben, dann hat das Ding da vor sich hin geeidelt. Und diese Gruppe von reaktiven Systemen, die kann man jetzt unterteilen. Das heißt, Sie sehen also praktisch die klassischen funktionalorientierten Algorithmen. Die sind viel einfacher und viel leichter zu beschreiben als die jetzt mittlerweile viel komplexeren und viel differenzierter und zu unterteilenden reaktiven Informatiksysteme. Und da haben wir drei Gruppen, die einen befassen sich mit Prozessüberwachung, dann haben wir eingebettete Systeme, eine etwas umfassendere Begriff und schließlich die adaptiven Systeme. Prozessüberwachung, das sind solche, ne, wie ich sie gerade beschrieben habe, fürs ABS-System. Ja, die warten einfach, ne, und immer wenn da Datenströme ankommen, dann reagieren die irgendwo und wandeln diese Datenströme in irgendwas anderes um. Das heißt, wenn Sie nur diese Zelle, diesen ABS-Controller sich angucken, ne, dann kommen da irgendwie Bitströme rein und der produziert irgendwelche Bitströme, die dann an die Bremse oder sonst wohin geleitet werden, an Kontrollleuchten und sowas. Das heißt, hier ist jetzt die Funktionalität nicht mehr Eingabe nach Ausgabe, sondern unendlicher Datenstrom nach unendlicher Datenstrom. Ja, das so berechnen diese Prozessüberwachungssysteme. Und wenn Sie jetzt diese Prozessüberwachungssysteme erweitern von den üblicherweise eingebetteten Umgebungen, von den üblicherweise Umgebungen, in denen die eingebettet sind, das sind nämlich meist DV-Systeme, dann sprechen Sie von eingebetteten Systemen. Also dieses ABS-System, von dem ich gesprochen habe, ist eigentlich eher ein eingebettetes System. Ja, also eins, was unendliche in unendliche Datenströme umwandelt, aber im Verbund mit Bausteinen, die nicht der Datenverarbeitung dienen. Ja, das sind dann irgendwelche Sensoren, die da angeschlossen sind, Menschen, Organisationen, Apparate, was immer. Ja, also mechanische Geräte, Mechatronik ist so ein moderner Zweig, der im Wechselfeld Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau angesiedelt ist. Also solche Systeme, die wechselwirken mit ihrer Umgebung, ne, die ganz vielfältig sein kann, die heißen eingebettete Systeme. Und Sie müssen sich vorstellen, dass Sie praktisch an der Stelle, wo früher meinetwegen entweder gar nichts war oder irgendein mechanisches System, ne, da lösen Sie dieses jetzt raus und pflanzen dort einen Controller, einen Prozessor ein. Ja, und der muss sich irgendwie in diese Umgebung einbetten. Ja. So, und dann haben wir noch das ganz luxuriöse, das sind adaptive Systeme, das sind eingebettete Systeme, die sich auch noch an die Umwelt anpassen können und keine dauerhaft gültige Aufgabenstellung haben. Ja, das ist so eine Wunschvorstellung der Informatik, dass sie da irgendwie so ein intelligentes System irgendwo hinpflanzen, so, und dann entwickelt das ein Eigenleben. Ne? Lernt irgendwie im Laufe der Zeit sozusagen, wie man bremst, ne, geschickt und oder stellt sich auf die Umgebung ein, stellt sich auf den Fahrer ein, wie stark drückt der, ne, der meint, der drückt immer stark, aber er meint es gar nicht so. Also nehme ich da mal ein bisschen Bremse weg. Und diese adaptiven Systeme sind eben noch stark in der Entwicklung. Und so sehen Sie diese Dreifaltigkeit der reaktiven Systeme, die man derzeit unterscheiden kann. Gut, soweit noch ein Ausflug in die weg von der Funktionalität. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf wünschenswerte Eigenschaften. Und da haben wir gesehen, dass wir bei dem Verteilungsalgorithmus anfangs mit einem Probieralgorithmus gestartet sind und relativ früh gesehen haben, Mensch, das wird überhaupt nichts. Ne? Wir müssen also deutlich mehr Aufwand treiben, um überhaupt eine sinnvolle Lösung zu bekommen. Und das ist eben generell eines der wünschenswerten Eigenschaften von Algorithmen, die sollen nämlich effizient sein. Na, jetzt verwechseln Sie Effektivität mit Effizienz nicht. Ne? Effizienz heißt, wir wollen einen Algorithmus, der möglichst wenig Betriebsmittel verbraucht, ne? Also eigentlich verbrauchsarm ist. Und Effektivität heißt eben Durchführbarkeit. Möglichkeit, etwas zu tun. Ja? Und hier Effizienz, Möglichkeit, etwas ressourcensparend zu tun. So, und die wesentlichen Effizienzaspekte, die wesentlichen Merkmale von Effizienz, die wir auch versuchen, bei Algorithmen immer runterzudrücken, die wesentlichen Verbrauchskriterien, sind also die Zeit und die übrigen Betriebsmittel. Und darunter ist eben der Speicher insbesondere bedeutsam. Also es gibt Berge von Literatur, die sich damit beschäftigt, Algorithmen zeitoptimal hinzubekommen und speicheroptimal. Ja. Mittlerweile spielen eben auch andere Dinge eine Rolle, also die Netzlast ist wichtiger geworden. Ne? Also wenn Sie mehrere Prozessoren, mehrere Rechner an einem Problem arbeiten lassen, ne? Und die tauschen fortlaufend bitweise, Bit auf Bit aus irgendwie und jagen die übers Netz, ja, dann produzieren sie wahnsinnig viel Netzlast. Da überlegen sie vielleicht mal, ob man das nicht irgendwie geschickter machen kann. Vielleicht brauchen die gar nicht so viel Informationen austauschen. Oder sie lagern die Teilprobleme, verteilen die anders in dem Netz, ne, sodass eben nur Teilprobleme, die wenig miteinander kommunizieren müssen, dann das Netz in Anspruch nehmen. So, und Prozessoren sind mittlerweile auch eine Ressource. Wir sind beim Übergang vom Sequentiellen zum Parallelen. Das heißt, wir haben Ihre Rechner haben schon mehrere Prozessoren in der Regel, ne? Zum Teil eben Prozessoren für Ausgabe oder für Netz oder für WLAN oder solche Dinge. Und wir gehen dazu über, dass wir auf Chips so in der Größenordnung Millionen Prozessoren unterbringen können. Und die müssen natürlich irgendwie koordinieren. Ja, dann arbeiten also eine Million Prozessoren an irgendeinem Problem. Und wenn die Million nicht reicht, sind sie natürlich gekniffen, ne? Weil sie können den Chip nicht einfach erweitern. Ne? Sie können sich nicht einfach einen Zusatzchip kaufen und dann den da dran stecken, so wie sie jetzt Speicher einfach zusätzlich kaufen. Insofern ist also auch die Zahl der Prozessoren mittlerweile durchaus eine Ressource. Und diese ganzen Merkmale zusammen, also den Verbrauch an Betriebsmitteln, ne? Merken Sie sich den Begriff Betriebsmittel da, und Zeit, eigentlich auch ein Betriebsmittel, den fasst man unter dem Begriff Komplexität eines Algorithmus zusammen. Ne? Also Komplexität ist eine Maßzahl, eventuell bestehend aus einer ganzen Reihe von Messwerten für einen Algorithmus, nämlich wie viel Zeit braucht er für welche Problematik, wie viel Speicher braucht er für die Problematik, wie viel Prozessoren, wie viel sonst was. Und da ist jetzt immer interessant, das kennt man so von manch anderen Problemen genauso. Ne? Man kann häufig nicht alles gleichzeitig optimal kriegen. Ne? Also Sie können nicht einen Motor mit hoher Leistung haben, der gleichzeitig wenig verbraucht. Da ist irgendwie ein sogenannter Trade-off, also irgendwo ein Gegenspiel, eine Konkurrenz von Betriebsmitteln vorhanden. Und bei uns in der Informatik ist dieser klassische Time-Space-Trade-off, Zeit-Platz-Zeit-Speicher-Trade-off bekannt. Na, in der Regel sprechen diese beiden Betriebsmittel, die arbeiten irgendwie gegeneinander, die konkurrieren. Das heißt, wenn Sie jetzt die Zeit runterdrücken, na, dann müssen Sie meist den Speicher aufblasen. Ja, und wenn Sie den Speicher runterdrücken, na, dann müssen Sie irgendwie mehr rechnen. Sie können nicht so viele Zwischenwerte sammeln oder Sie können nicht so viel Daten sammeln und müssen die möglicherweise neu berechnen. Ja, jedes Mal, wenn sie dann gebraucht werden. Also das ist so ein klassischer Schwierigkeit eben bei Algorithmen, die Betriebsmittel zu optimieren. Gut, aber darauf kommen wir zum einen noch im Laufe dieser Vorlesung, aber vor allen Dingen in der GDP2 zu sprechen. Ja, das war es eigentlich von dem Abschnitt 2. Ne, die Karl-May-Festspiele sind jetzt ausgelutscht bis zum geht nicht mehr, also wahnsinnig viel Begrifflichkeit hat eine Rolle gespielt und ist neu eingeführt worden jetzt im Bereich der Informatik. Viele Dinge werden Ihnen bekannt vorgekommen sein, aber wir haben sie jetzt halt nochmal eingebettet. Wir müssen halt einen Grundbestand an Begrifflichkeit haben, die ich dann auch einführen muss. Hier ist nochmal die Zusammenfassung. Na, das Sprachniveau war wichtig, dass Sie da mal in Erinnerung behalten, dass eigentlich alles, was Informatik macht, mit Sprache zu tun hat. Ne? Wir wurden auch schon mal bezeichnet als Wissenschaft der künstlichen Sprachen. Ne? Wenn Sie den natürlichen dazu sehen, ne, dann sind wir eigentlich hier an einem Institut für künstliche Sprachen. Ne? Und am Palais oder in Golm sind die Institute für natürliche Sprachen. Und diese Sprachen sind eben extrem wichtig, weil sie nahezu alle Dinge in der Informatik über Sprachen formulieren. Sie bauen nichts, sie formulieren. Ja, dann haben Sie von den Zugängen zum Verteilungsproblem gesehen, dass man verschiedene Möglichkeiten hat, Probleme zu lösen und dazu Algorithmen zu entwickeln. Na, man kann probieren, da läuft man ruckzuck gegen die Wand. Und man kann es vernünftig angehen und präzisieren, zerlegen, spezifizieren, analysieren von Teilproblemen und so weiter. Und dann kommt man im Allgemeinen zum Ziel. Ne? Also die klassische Vorgehensweise, ne, man hat ein Problem, setzt sich an den Rechner und fängt an zu programmieren. Ne? Die führt in der Regel nicht zum Ziel. Außer bei Programmen vielleicht bis 100 Zeilen. Ne? Und ansonsten kriegen sie irgendwelchen merkwürdigen Code raus und können hinterher gar nicht mehr richtig entscheiden, wo da was richtig ist und wo die Fehler sind. Und sie basteln nur noch. Ne? Und Bastlerarbeit machen wir hier nicht. Deswegen ist eine wesentliche Aufgabe in Ihrem ganzen Studium und auch hier in dieser Vorlesung, dass wir irgendwo fortwährend präzisieren, strukturieren, spezifizieren. Ja, dann schaut man sich das Ergebnis an, und das haben wir auch getan. Man guckt, ob man halbwegs mit den Zielvorgaben übereinstimmt. Das heißt, man macht Korrektheits- und Komplexitätsanalysen. Ja, das haben wir nur sehr rudimentär gemacht. Wir wissen gar nicht, ob unser Verteilungsalgorithmus wirklich immer korrekt ist. Aber das war auch nicht so ein Problem, weil ja im Moment noch Menschen beteiligt sind. Ja, die Menschen haben da die Möglichkeit, fehlende Dinge oder Ungereimtheiten oder irgendwelche unsinnigen Dinge da geschickt auszublenden und doch noch was Vernünftiges zu tun. Das können wir, wenn wir das Ganze auf Maschinen übertragen, nicht erwarten. Aber auch auf dieser Ebene mussten wir eben gucken, ist denn das, was da rauskam, irgendwie vernünftig. Und wir haben gesehen, dass wir anfangs beim Verteilungsalgorithmus nicht ganz korrekt waren. Ne, da gab es dann Sortierprobleme und solche Dinge. Dann haben wir optimiert und schließlich haben wir alles als Algorithmus aufgeschrieben und den können wir jetzt beliebig durchführen. Ja, und jede Durchführung ist ein Prozess. Ja, soweit das Kapitel 2.